Gut, steht bitte auf, dass wir zusammen beten. Mein Herr und unser Gott, wir stehen vor dir und danken dir für diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen, um auf dein Wort zu hören. Wir danken dir für deine große Gnade, Herr. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst zu hören und zu verstehen. Wir bitten dich darum, Herr, dass wir verändert hier rausgehen. Amen. Reitet raus mit mir, reitet raus und kämpft, spricht der Waldläufer Aragorn zu König Theoden, als die Stunde am dunkelsten ist. Das ist ein Teil aus dem bekannten, vielleicht auch nicht bekannten Buch Herr der Ringe von Tolkien. Dort sagt dieser Mensch Aragorn diesem König: Ich werde an deiner Seite sein, ich gehe mit dir, ich reite raus mit dir. Es gibt keine Sicherheit des Sieges, aber die Hoffnung ist da. Und aus Respekt vor diesem Satz, vor Aragorn und als König, geht er also auf sein Pferd und reitet heraus. Er sagt später, dass dieser Aragorn verantwortlich war für den positiven Ausgang der Schlacht. Und sie reiten zusammen los, Seite an Seite, durch die Reihen der Feinde hindurch. Von oben sehen sie ihre Hilfe kommen. Im späteren Verlauf der Geschichte zeigt dieser König Theoden, dass er gegenüber diesem Aragorn verpflichtet ist, gewissermaßen. Er zeigt seine Hingabe, indem er losreitet, wenn Hilfe notwendig ist. Er reitet mit seinen tausenden Reitern los, zersprengt die Reihen der Feinde, er zeigt Einsatz, er zeigt Hingabe, und so gibt er sich diesem Aragorn hin. In unserem Bibeltext heute finden wir drei Blickwinkel der Tatsache, dass Gott bei dir ist. Nicht Aragorn, das ist Quatsch, aber Gott ist bei dir. Und wir finden ganz ähnliche Konstellationen, wie ich sie gerade in dieser Geschichte beschrieben habe. Einer sagt, ich bin bei dir, und das sagt Gott zu Jakob. Und wie reagiert Jakob? Er reagiert mit Respekt, mit Furcht und beginnt sein Leben mehr und mehr dem lebendigen Gott hinzugeben. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen, und er nahm einen von den Steinen der Stätte, legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr deines Vaters Abrahams, der Gott und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein, goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und ich und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung zum Anziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir gegeben hast oder geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Worte unseres lebendigen Gottes. Das Thema heute ist: Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und die Sicherung dafür, dass er mit dir ist, liegt in seiner Gnade. Er wendet sich den Jakob in seiner Gnade zu. Er hat nichts dafür getan, dass Gott mit ihm ist. Gott gibt ihm dieses Geschenk. Das Zweite, was wir sehen, ist diese Haltung, die er hat. Seine Haltung zeugt von Furcht vor Gott, vor dieser Stätte, vor dem Anblick, vor der Gegenwart Gottes. Und drittens, deine Haltung, deine Hingabe ist die korrekte Antwort. Jakob beginnt sich dem Gott, den er nun kennenlernt, hinzugeben. Das ist die Antwort darauf, dass Gott in sein Leben tritt und mit ihm ist. Und das Ziel auf der einen Seite ist, dass du dadurch ermuntert wirst, neu zu verstehen, zu hören, dich daran zu erinnern, dass Gott mit dir ist. Du hörst und du siehst es, die Sicherheit liegt nicht bei dir, die liegt nicht bei mir, die liegt bei ihm. Er sagt, er ist bei uns alle Tage. Und auf der anderen Seite die Ermahnung, dass wir eine gesunde, gottesfürchtige Haltung vor Gott leben, mit ihm leben und immer mehr alle Bereiche unseres Lebens an ihm übergeben, ihn hingeben. Ermunterung und Ermahnung heute. Und wir haben bis jetzt gesehen, wie Esau und Jakob aufgewachsen sind, wie der ältere Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft hat, wie dann Jakob den Segen erschlichen hat, auf betrügerische Art und Weise von Esau weg. Und Esau wollte Jakob umbringen. Wir haben gesehen, dass Rebekka ihn gewissermaßen beschützt hat und ihren Mann Isaac auf die Idee bringt, dass doch Jakob zu ihrer Verwandtschaft gehen soll. Da gibt es auch noch Frauen für ihn, da soll er sich eine Frau nehmen, bloß nicht eine aus dem Land. Und so werden wir heute sehen, Jakob ist auf der Flucht. Und warum schreibt Gott uns diese Begebenheit auf? Warum lässt er sie durch Mose niederschreiben? Das Volk Gottes soll sehen, dass Gott lebendig ist, dass er nahbar ist, dass er mit ihnen ist und dass die Segenslinie über Jakob weitergeht bis zum Messias, was sie dann noch nicht gesehen haben damals. Aber das Volk sieht, wie Jakob sich verhalten hat, es sieht, wie Gott eingreift ins Leben und vor allem sehen wir genau das, was heute unser Thema ist. Ich habe uns das nochmal ein bisschen aufgeschrieben. Gott ist mit Jakob. Gott verspricht es hier zunächst, in Vers 15 haben wir gelesen, dann sehen wir es an Gottes Segen. Ja? Laban sagt zu ihm, ich sehe, dass der Herr mit dir ist, ich sehe, du bist in allem gesegnet. Und wir sehen es dann vor allem, dass Gott seine Versprechen wahrmacht. Er bringt Jakob zurück. Kapitel 31 und die folgenden Kapitel sehen wir das. Er bringt ihn zurück, er bewahrt ihn, er beschützt ihn und er rettet ihn aus der Not. Gott ist mit Jakob. Jakob ist auf der Flucht. Fernab von der Heimat nun, in eine unbekannte große Welt. Kilometer für Kilometer kämpft er sich vorwärts. Vielleicht ängstlich zurückblickend, ob er verfolgt wird. Vielleicht sorgenvoll nach vorne blicken. Er fühlt sich allein. Aber diese Nacht sollte alles verändern. Diese Nacht, da merkt er auf eine Art und Weise, eine besondere Art und Weise durch einen Traum, dass Gott mit ihm ist. Er ist nicht allein. Und die Sicherheit dafür liegt nicht bei ihm, sie liegt nicht in seinen betrügerischen, in seinen trickreichen Charakter, sondern die Sicherheit und die Zusage liegt bei Gott. Gott sagt, ich bin mit dir. Und das ist auch deine Sicherheit, sie liegt in Gottes Gnade. Gott spricht es dir zu. Wir werden noch Matthäus 28, wo Jesus es sagt, ich bin bei euch, alle Tage darauf zurückkommen. Zunächst die Verse 10 und 11, wo Jakob auszog von Beersheba nach Haran. Es knüpft direkt an diese Segnung, die Jakob nochmal erfahren hat durch Isaak. Und wir haben uns das hier nochmal auf einer Karte mitgebracht. Ganz unten ist Beersheba, ein Stück weit höher, circa 80 Kilometer höher ist dann dieser Ort Bethel, wo Jakob jetzt ist. Also gut, 2 bis 3 Tagesreisen ist er schon gereist. Und ganz, ganz oben ist Padan Aram, das ist Haran. Haran, der Ort, wo er hin möchte. Über 700 Kilometer. Wir müssen bedenken, keine Autos. Wir müssen bedenken, wie alt war Jakob? 77 Jahre alt. Ja, das war kein junger Hüpfer mehr und er hat sich auf diese Reise gemacht, 700 Kilometer zu reisen. Und dann kommt er an diese Stätte, in Vers 11 lesen wir das, er gelangt an die Stätte, übernachtete dort, die Sonne war schon untergegangen. Es geht manchmal in Israel sehr schnell, dass die Sonne untergeht, und so musste er auf offenem Felde gewissermaßen übernachten. Sein Großvater Abraham, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Kapitel 12 und 13 ist schon etwas her, war ganz in der Nähe dieses Ortes. Östlich von Bethel hat er dem Herrn einen Altar aufgerichtet. Und so ist Jakob auch dort. Er übernachtet dort, 10 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und er ist in Not, wird er später beschreiben. Er ist auf der Flucht, von morgens bis abends wahrscheinlich unterwegs. Und diese Nacht sollte alles verändern. Diese Nacht ist eine Nacht, wo sein Leben gewissermaßen auf den Kopf gestellt wird. Und so nimmt er einen Stein von dieser Stätte, platziert ihn an seinem Kopfende. Luther übersetzt so interessant, zu seinen Häupten. Und dieser Stein dient mehr dem Schutz als einem Kopfkissen, so dass man eben nicht von Tieren, die da vielleicht rumlungern, oder auch Menschen, je nachdem wie nah man am Weg liegt, betreten wird. Und Jakob legt sich nieder, mitten auf dem Felde, und er fällt in Schlaf. Und Vers 12 lesen wir, er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel stiegen auf und nieder. Und nun begegnet Gott seinem Knecht Jakob. Und wir sehen es an verschiedenen Stellen hier. Wir sehen zunächst das Wirken, was deutlich wird, wie Gott agiert, eben mit den Engeln. Ich werde das gleich noch erklären. Wir sehen die Gegenwart des Herrn, dass er auf der Leiter bzw. ganz nah bei Jakob ist. Wir sehen das Versprechen des Herrn, dass er ihm 3 Dinge verspricht. Und wir sehen noch diesen Zuspruch ganz persönlich an Jakob. Ich bin mit dir. Der Inhalt dieses Traumes ist sehr, sehr interessant. Gott tritt ein in das Leben des Betrügers durch diesen Traum ganz persönlich, und hier steht, und siehe, eine Leiter steht auf der Erde. Ein Bild von José de Ribera aus dem 17. Jahrhundert, der es hier andeutet. Wenn man genau hinsieht, sieht man da schemenhaft eine Treppe und Engel, die diese Treppe rauf und runter gehen, und Jakob schläft. Es ist nach unserem Verständnis nicht eine Leiter, so wie wir eine Leiter mit Sprossen kennen, sondern wirklich eher eine Treppe, die Jakob hier sieht, wo Engel auf und nieder gehen. Und das ist ein sehr schönes Bild für das persönliche Eingreifen des himmlischen Herrn in das Geschehen auf der Erde. Hier insbesondere in Bezug auf Jakob, dem einsamen Wanderer, als Ermunterung. Diese Himmelsleiter, ein tolles Bild eben dafür, dass da eine reale Gemeinschaft ist zwischen Gott und seinen Leuten. Die Engel gehen auf und nieder. Gott schickt die Engel, um den Menschen Hilfe und Schutz zu sein. Und die Engel bringen Bedürfnisse vor den Herrn. Sie sind dienstbare Geister, schreibt uns der Hebräerbrief. Und Jakob beschreibt, es ist ein Zugang. Ein Zugang, eine Pforte zum Himmel. Da, wo Gott ist. Und siehe, der Herr stand über ihr. Und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deiner Nachkommenschaft. Es ist die Gegenwart des Herrn. Das große Versprechen des Herrn, was daraufhin folgt. Und unser Blick wird dann auf die Spitze gelegt, wo der Herr steht. Und interessant ist auch, dass, bei mir steht es in der Anmerkung, dass es nicht nur so heißen kann, dass Gott über der Leiter steht, sondern eben über ihm oder vor ihm, also vor Jakob. Und Jakob beschreibt es ja, es ist eine Stätte der Gegenwart des Herrn. Der Herr ist hier, er ist mir hier erschienen, sagt er in Kapitel 35. Gott sucht seinen Knecht Jakob in Gnaden auf. Er versorgt ihn, er beschützt ihn, er beschenkt ihn. Er stellt sich ihm vor als der Herr, ich bin, der ich bin. Er spricht zu Jakob, wie er auch vorher zu Abraham und zu Isaak gesprochen hat. Und er begegnet ihm ganz persönlich. Was Gott jetzt tut, ist so klasse. Wir müssen das vorstellen, er ist auf der Flucht, er ist einsam unterwegs. Und Gott gerät in sein Leben, er kommt in sein Leben. Gott begegnet ihm und er bekräftigt was? Er bekräftigt diesen Bund, den Gott schon mit Abraham und Isaak geschlossen hat. Und er bestätigt ihn, er bekräftigt ihn und sagt, du bist derjenige, über den diese Linie weitergeht. Ich bin mit dir. Und es sind immer wieder diese drei Dinge, die wir finden. Ein Versprechen, dass dieses Land, wo du bist, dir gehören wird. Ein Versprechen, dass viele Nachkommen entstehen werden. Und dieser Segen, dass in dir gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, sprich auch die Heiden außerhalb des Volkes Israel, das ist ja Jakobs späterer Name, der Kämpfer Gottes. Und wir sehen, Gott macht es so deutlich, als würden ihm selbst schon Teile des Landes gehören, als wäre diese große Nachkommenschaft schon da, er selbst wird sich ausbreiten, sagt Gott. Und so ist es mit dem Glauben, das ist das Schöne am Glauben. Für den Glauben ist es real. Für den Glauben ist es real, so als wäre es schon da. Und so finden wir es auch in Hebräer 11, Vers 13. Hier spricht Hebräer von den Gläubigen, von Abraham, Isaak, Jakob. Sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern, begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht seien auf der Erde. Sie haben Teile der Verheißung gesehen, sogar auch erfüllt, aber sie haben das große Ganze nicht gesehen. Natürlich nicht, diese vielen Nachkommen. Ja, Jakob hatte 12 Söhne, auf jeden Fall, das ist viel. Aber sie haben dieses Große nicht gesehen. Sie haben nicht erlebt, wie Josua dann das Land eingenommen hat. Aber sie haben immer wieder kleine Aspekte schon erlebt, dass ihnen ein Stück Land gehört, dass sie Nachkommen bekommen und dass sie Segen werden für die umliegende Welt. Jakob wurde Segen für Laban, wo er 14 bzw. insgesamt 20 Jahre war und gearbeitet hat. Jakobs Sohn Josef, wenn wir uns das vorstellen, dass es ihn nicht geben würde und Gott das nicht so geführt hätte, die umliegenden Völker wären vielleicht alle verhungert, rund um Ägypten und auch Jakob. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sie gesegnet werden, dass sie beschenkt werden, dass ihnen Gutes getan wird durch Jakob bzw. in dem Fall durch Josef. Aber das Entscheidende ist, bei diesem Versprechen, dass in dir gesegnet werden sollen alle Geschlechter der Erde, es ist die Linie, bis auf wen? Bis auf Christus. Paulus macht es in Galater 3 deutlich. Das ist das, was dem Abraham damals versprochen wurde. In dir werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Und es hat sich erfüllt in Jesus Christus zu 100%. Er ist es, der allen Menschen etwas schenken möchte, der seine Gnade jedem zuteil werden lassen möchte. Der Messias, in dem gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Große Worte, die Jakob hier hört in diesem Traum. Aber das ist so toll. Gott ist immer noch nicht fertig mit dem, was er zu sagen hat. Schaut hinein in Vers 15, den Zuspruch des Herrn. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in das Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Ganz persönlich bekommt Jakob hier einen Zuspruch Gottes. Ganz kurz zum Hintergrund, damals die Menschen glaubten, dass wenn sie ihr Land verlassen, ihre Heimat verlassen, dass auch ihr Gott damit zurückgelassen wird. Jakob war weg, und vielleicht dachte er das sogar auch, wir wissen es nicht. Aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist allgegenwärtig. Er ist nicht an Raum, er ist nicht an Zeit gebunden. Er ist mit Jakob und die Sicherheit liegt bei Gott, dass er Jakob Gutes tut, dass er bei ihm ist. Jakob hat nichts getan, um das zu verdienen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber er hat doch gewisse Dinge in die Wege geleitet. Ja, aber diese Dinge waren nicht aus ganz koscheren Gründen. Weder seine Geburt noch sein Charakter verliehen ihm irgendwelche Ansprüche auf Gottes Gnade. Warum sollte Gott ihm so begegnen? Jakob war aus menschlichen Blicken nicht der saubere Typ, sage ich mal. Nein, es ist seine Gnade. Es ist Gottes Gnade. Und gerade Vers 15 zeigt das nochmal, dass daran diese persönliche Sicherheit liegt. Gott verspricht ihm das alles. Ihr habt es gesehen? Ich will gehen, ich will behüten, ich will zurückbringen, ich werde dich nicht verlassen. Gott sagt es ihm zu. Hat Jakob irgendwo drum gebeten? Wir lesen es nicht. Es ist das persönliche Versprechen Gottes. Ich bin mit dir. Er sichert ihm seine Gegenwart zu. Und wir sehen das, er ist immer wieder gegenwärtig. Psalm 46, dieser Psalm, den Martin Luther umgedichtet hat. Ein feste Burg ist unser Gott. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Es ist Gottes Schutz, von dem wir hier lesen. Er wird Jakob behüten auf allen seinen Wegen. Er ist nicht nur mit ihm auf den Wegen in seinem Land, sondern auch später im Ausland. Und er wird ihn sogar wieder zurückführen. Es ist sein Versprechen, es ist Gottes Führung, was er ihm hier mitgibt. Ich sage, ich bringe dich wieder heim. Schon bei der Ausreise sagt er ihm, ich bringe dich wieder heim. Auch wenn 20 Jahre dauern sollte und Gott verpflichtet sich. Er wird Jakob nicht verlassen. Eine so großartige Zusage, die der einsame Wanderer auf der Flucht hier bekommt. Gott steht zu seinem Wort. Und sein Wort wird in die Tat umgesetzt. Das, was er spricht, das geschieht. Gott ist vertrauenswürdig in jeder Situation. Der Herr wird Jakob nicht verlassen, bis die Erfüllung vollbracht ist. Das ist Gottes Gnade. Was darfst du als praktische Anwendung zu diesem ersten Punkt selbst mitnehmen? Majestät, ich bin hier, wie deine Gnade mich fand. Leer, und dennoch bin ich in deiner Hand. Das haben wir gerade gesungen. Du darfst wissen, Gott ist ein nahbarer Gott. Er gewährt dir seine Gnade. Du hast Zugang zum Thron seiner Gnade. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Gnade am Thron der Gnade. Und wenn du sein Kind bist, dann darfst du freimütig dort hintreten. Mutig trete ich vor den Thron. Dort wirst du bei Gott Gnade finden. Immer wieder neu, jeden Tag. Und er gewährt sie dir in jedem Moment, in tiefster Not. Seine Gnade ist überreich. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und er schaut nicht weg. Er liebt dich. Er möchte dir Gutes tun. Diese Sicherheit liegt nicht bei dir. Du kannst nichts dafür tun. Es ist seine Gnade, die er dir gewährt. Unser Gott ist ein persönlicher Gott, ist ein Gott der Gegenwart. Er ist ein Gott, dem man persönlich nahen kann. Er ist kein Gott in der Vergangenheit, er ist nicht unpersönlich, der irgendwo über den Wolken schwebt. Es ist nicht bloße Theorie, dass da eine Kraft ist, nein. Der Himmel steht offen über dir. Der Himmel ist offen über dir, du hast Zugang zu seiner Gnade, zu seiner Gegenwart. Gott ist mit dir. Der Himmel steht offen, ob du alleine bist, ob du auf der Flucht bist, ob du im Krankenhaus bist wie Linda, ob du auf dem Weg in die Ukraine bist und zurück wie Jörg nächste Woche. Gott ist mit dir. Was sagt Jesus denen, die ihn nachfolgen? Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage, bis ans Ende dieser Welt oder bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis zum Ende dieser Welt. Ist das Ziel schon erreicht? Hat die Welt schon ihr Ende erreicht? Nein. Wird es das einmal? Ja. Gott wird eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen. Und bis das passiert, ist er mit dir. Dabei zählen nicht Charakter oder Taten, sondern die Sicherheit liegt in seiner Gnade. Er hat es zugesagt. Ich bin mit euch. Durch Gottes Gnade bist du, was du bist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Er ist bei dir. Das ist sein Versprechen. Das darfst du in jeder Situation wissen. Seine Gnade genügt. Und dass er stets bei dir ist, ist eine wundervolle Sache, die du mitnehmen solltest in die kommende Woche, in die kommende Zeit, in diesem Alltag, den wir alle durchleben, in Höhen und Tiefen. Es ist Gottes Versprechen. Lebe unter offenem Himmel, in diesem Bewusstsein, der Himmel ist offen, seine Gnade gewährt er dir. Gott ist mit dir, egal ob du gerade einsam bist oder unter Leuten bist, ob du ledig, befreundet, verlobt, verheiratet, verwitwet, getrennt lebst. Gott ist bei dir. Gott ist mit dir in dieser Gemeinde, wo du denkst, es ist nicht alles so gut und ich fühle mich unwohl. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, egal ob du jung oder alt bist. Es ist keine Frage des Alters. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, egal ob du arbeitest, studierst, in die Schule gehst oder zu Hause bist. Gott ist mit dir bis ans Ende dieser Welt. Gott ist mit dir. Und damit möchte ich mit euch noch in Johannes 1, Vers 51 springen. Könnt ihr einmal aufschlagen, Johannes 1, Vers 51. Jesus nimmt nämlich sehr wahrscheinlich Bezug auf genau diese Begebenheit von Jakob. Und wir sehen, wie Jesus dieses Bild, dieses Traumbild auf sich anwendet. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm, zu Nathanael: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Nathanael begegnet Jesus und er erkennt ihn als den Sohn Gottes und Gott und Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge sehen und ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Und ist euch was aufgefallen? Auf wen gehen hier die Engel auf und nieder? Habt ihr es gesehen? Auf den Sohn des Menschen. Er ist die Brücke, er ist die Treppe, er ist die Leiter. Er ist die Verbindung von Erde zu Himmel. 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, denn einer ist Gott, ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen dieser Welt, zwischen jedem Menschen und Gott. Er ist die Verbindung zu Gott im Himmel, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Schön, wie Jesus dieses Bild aufgreift und sagt, ich bin es. Ich bin der Mittler. Ihr braucht mich. Du brauchst Jesus. Das zum Abschluss, wie Jesus es auf sich anwendet. Und es ist ein überwältigender Traum, den Jakob hier bekommen hat. Eine großartige Botschaft. Und man möchte meinen, er bricht jetzt in Jubelschreie aus und sein Weg, noch die anderen 650 Kilometer, die gehen wie im Fluge und es geht los. Aber irgendwie reagiert er so ganz anders. Er reagiert in einer Art und Weise, wie als wenn jemand aufwacht, der am Rand einer Klippe liegt und sich erschreckt, der voller Furcht ist, der merkt, wow, hier ist was geschehen, was übernatürlich ist. Ein Schrecken, die Augen weit aufgerissen. So stelle ich mir das vor, wie Jakob da liegt und merkt, dieser Traum, das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Die Gegenwart Gottes, er ist hier. Der lebendige Gott ist hier. Aber wir sehen seine Haltung. Und die ist gut und die ist richtig. Er nimmt das nicht auf die leichte Schulter, sondern er hat Respekt, er hat Furcht vor diesem Gott, vor der Heiligkeit, vor der Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Frage, wie sieht es mit dir aus? Gott ist mit dir. Wie ist deine Haltung? Richtig und gut wäre es, wenn deine und meine Haltung von Gottes Furcht geprägt wäre. Und an alle, die schon auf die Uhr gucken, keine Sorge, die letzten Punkte gehen etwas schneller, die letzten beiden. Schaut jetzt in eure Bibeln, weil sie sind nicht weniger wichtig als der erste Punkt. Vers 16. Jakob erwacht aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Jakob bemerkt die Gegenwart des Herrn. Wenn Gott mit dir ist, dann ist er bei dir. Er ist bei dir in deiner Nähe. Er ist gegenwärtig. Bethel ist ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Das Haus Gottes bedeutet Bethel. Der Traum war nicht ein Hirngespinst. Der Traum war nicht die Verarbeitung der letzten Tage, die Jakob erlebt hat. Der Traum ist Realität. Gott ist mit ihm. Jakob wusste nicht, dass der Herr in Bethel war. Er hat es nicht erkannt, sagt er. Und dieses Erkennen, das ist so ein schönes Wort, was nicht einfach nur ein Verstehen beinhaltet, sondern ein Folgen in die Praxis, in die Tat umsetzen. Es schließt ein Handeln mit ein. Er hat also erkannt, erstmal nicht erkannt, dass Gott da ist, jetzt hat er erkannt, dass Gott da ist. Und es verändert sich etwas in ihm. Er fürchtet diesen Ort, er fürchtet Gott. Und dann sehen wir, wie sich etwas in seinem Leben ändert. Das ist dann der dritte Punkt, die Hingabe. Diese Erkenntnis von Gott, dass Gott da ist, dass Gott mit dir ist, bewirkt sie etwas in deinem Leben? Das ist die Frage, die wir uns jetzt hier bei den letzten beiden Punkten stellen. Es ist eine ganz praktische Folge, wenn du erkennst, Gott ist mit mir. Ich fürchte den Herrn und ich lebe mit ihm. Jakob fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Das ist nichts anderes als das Haus Gottes, als die Pforte des Himmels, sagt er in Vers 17. Die Gegenwart Gottes führt hier zur Furcht, er fürchtet sich. Wir sehen es auch bei Mose. Wir sehen es bei Josua, im Psalm 76 wird es auch beschrieben. Jakob fürchtet sich an diesem Ort, wegen der Gegenwart des Herrn. Wie furchtbar, wie heilig, wie furchterregend ist diese Stätte. Denn der Herr ist an dieser Stätte. Der heilige Gott ist da. Der heilige Gott ist in deiner Nähe. Für Jakob war es nicht ein Gefühl, als wäre er zu Hause. Er sagt, es ist ein Haus Gottes. Aber er merkt, so persönlich tritt Gott nun in sein Leben. Da ist etwas geschehen bei ihm. Es verändert sein Leben. Diese Stätte, die er als Haus Gottes bezeichnet, die wird er noch einmal aufsuchen. Und er wird Gott dort einen Altar bauen. Er wird Gott einen Altar bauen und ihn anbeten. Er sagt, hier ist Gott. Hier bete ich Gott an. Hier ist der Ort, wo die Pforte des Himmels ist, wo die Tür da ist, wo direkter Zugang zu Gott ist. Heute wissen wir sind nicht an einen Ort gebunden, um Gott zu begegnen. Das ist das Gute. Gott ist mit uns. Gott ist durch seinen Geist auch in uns. Nochmal eine Stufe mehr, sag ich mal. Gott ist aber mit Jakob, Gott ist mit ihm und Jakob fürchtet diesen Gott. Diesen lebendigen Gott, seine Gegenwart. So geht es auch Gideon. Gideon, der sagt, wehe Herr, wehe. Wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede mit dir, fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Ja, wir sehen die Furcht, dass er, dieser Gideon, dem Engel des Herrn begegnet ist. Er hat Angst, dass er stirbt und Gott sagt ihm, nein, du musst nicht sterben. Was geschieht hier? Er begegnet Gott, er fürchtet sich vor diesem Gott, vor der Heiligkeit, vor dieser Person. Und dann ändert sich etwas im Leben, es passiert etwas in der Praxis. Gideon baut einen Altar, er betet Gott an und dann nimmt er sich 10 Männer, reißt die Baal-Altäre nieder und richtet Gottes Altäre auf. Er geht den Weg mit Gott, er gibt sich diesem Gott weiterhin. Petrus, ein anderes Beispiel. Wie er Jesus noch einmal begegnet in Lukas 5. Dieser wunderbare Fischfang und Simon Petrus sah es und er fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was passiert hier? Petrus begegnet erneut in einer Art und Weise Jesus, wie er ihn noch vorher noch nicht so gesehen hat. Er erkennt, dass er der Sohn Gottes ist und er hat auch eine eigene Erkenntnis, er ist ein Sünder, ein sündiger Mensch. Er fürchtet sich, er kniet nieder und dann ändert sich alles in seinem Leben. Er folgt Jesus konsequent nach, wird einer der ersten Führer der ersten Christenheit. Und immer wieder sehen wir diese Beziehung zwischen dieser Erkenntnis von Gott und der eigenen Erkenntnis als sündiger Mensch. Jesajas Berufung. Er ist nicht würdig. Er ist voller Trug und Sünde, sagt er. Und dann kommt ein Seraphim, ein Engel, er berührt seine Lippen mit einer feurigen Kohle und sagt, jetzt bist du rein. Und Gott sucht jemanden, er sucht jemanden, der ihm dient. Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Wir sehen es wieder. Jesaja fürchtet sich vor diesem Gott, den er erkannt hat. Und dann ändert sich etwas im Leben. Er geht los und verkündigt dem Volk viele, viele Dinge. Und auch bei Jakob sehen wir es noch einmal. 20 Jahre später, wieder auf dem Heimweg. Auf dem Rückweg von Laban nach Hause befiehlt Gott dem Jakob, einen Altar zu bauen, eben an jenem Ort in Bethel. Und wie reagiert Jakob? Er befiehlt seinen Leuten aus Furcht vor Gott, aus Respekt vor dem heiligen Gott, dass sie die Götter wegschaffen, dass sie sich reinigen und neu einkleiden. Ja, auch hier wieder diese Unreinheit, die da ist. Man begegnet Gott, man fürchtet sich und aus Respekt vor ihm handelt man. Auch hier dasselbe Prinzip. Jakob fürchtet Gott und gibt sich ihm hin. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, erkennen. Wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Dieses Lied beschreibt genau diese Punkte. Dieses Gott erkennen, er ist gegenwärtig, er ist in der Mitte. Ich beuge mich vor ihm, aus Respekt vor ihm. Und ich ergebe mich ihm wieder. Ich gebe mich ihm hin. Punkt 1, 2, 3. Genau wie wir es hier haben. Ein schönes Lied. Gott ist gegenwärtig. Aber was bedeutet es jetzt für dich? Ich habe schon viele Aspekte genannt, den Herrn zu fürchten. Wer ist jemand, der Gott fürchtet? Und ihr merkt, es hat immer etwas mit der Praxis zu tun. Derjenige, der Gott fürchtet, ist der, der ihm vertraut, der losgeht und ihn liebt und ihm gehorsam ist. Ich habe euch hier viele Stellen hingeschrieben für diejenigen, die mitschreiben. Wenn du Gott fürchtest, hat das Auswirkungen auf deine Praxis. Derjenige, der Gott fürchtet, geht Gottes Wege, dient Gott und verehrt Gott. Derjenige, der Gott fürchtet, meidet den Weg des Bösen und sucht das Gute. Das ist auch ein Resultat aus der Erkenntnis, wer Gott ist. Gott ist heilig, ich bin ein sündiger Mensch. Aus Respekt vor Gott, aus Furcht vor seiner Heiligkeit und Herrlichkeit gehe ich hin und meide das Böse und suche das Gute. Das ist Auswirkung auf dein Leben. Gott ist immer da. Er schaut nicht weg. Er sieht nicht nur, was du tust und er hört nicht nur, was du sagst, er weiß auch, was du in deinem Herzen bewegst. Er kennt deine Gedanken, er kennt deine Wünsche, deine Ziele und Träume. Lebe in dem Bewusstsein, Gott ist da. Vertraue ihm, liebe ihm, sei ihm gehorsam. Gehe seine Wege, diene ihm, verehre ihn, meide das Böse und gehe auf dem Weg des Guten. Das ist ein lebenslanger Prozess. Da kann ich nicht sagen, du gehst jetzt los und alles ändert sich. Das wäre gut, wenn sich ab jetzt immer mehr Dinge ändern. Aber es ist ein lebenslanger Prozess, Gott zu fürchten und die Dinge umzusetzen. Jeden Moment, egal wo du bist, fürchte Gott und setze das in deinem Leben um. Gott schaut nicht weg. Darum lass in deinem Leben eine gesunde Gottesfurcht entstehen, wo du genau diese Dinge immer mehr verwirklichst. Eine Gottesfurcht, die unter einem offenen Himmel ist. Dir soll immer bewusst sein, ja, ich bin ein Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber ich stehe unter einem offenen Himmel vor dem Thron der Gnade. Ich darf zu Christus kommen. Er hat mir alles vergeben, wenn ich sein Kind bin. Er liebt mich. Und ich darf zu ihm kommen. Und ich möchte dennoch, und das sind diese beiden Seiten, dennoch für ihn leben und mich ihm hingeben. Und das ist auch die Reaktion, die Jakob nun im letzten Punkt zeigt. Er gibt sich hin. Und was ist der dritte Punkt? Deine Hingabe ist die korrekte Antwort. Und wir sehen hier ausgedrückt bei Jakob zunächst einmal in seinen Taten, er opfert etwas und er verspricht etwas. Und in seinem Leben sehen wir, wie sich das erfüllt. Lass uns nochmal in den Text gehen, in den Versen 18 und 19. Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war der Name Luz der Name der Stadt. Also er steht früh am Morgen auf, steht hier, Jakob, voller Furcht. Dieser Stein, den er an sein Kopfende gelegt hat, er stellt ihn auf als ein Gedenkstein. Hier könnt ihr das als Bild einfach mal sehen. Ein Gedenkstein soll davor bewahren, dass man die Dinge vergisst, die Gott getan hat. Und wir sind vergesslich. Unser Gehirn ist nicht vollkommen. Und darum brauchen wir Erinnerungsstützen, darum machen wir uns Notizen, darum schreibt Jörg sich vielleicht auch auf, was er erlebt hat in der Ukraine. Viele Dinge sind wahrscheinlich so einbrennend, die sind alle im Kopf. Und daran wird erinnert am 8. März, was Gott Großes getan hat. Gottes große Taten. Jakob ist dem lebendigen Gott begegnet und möchte das nicht vergessen. Und er stellt diesen Stein auf, das ist meine Erinnerung. Und er gießt Öl auf seine Spitze, was dann später, im Verlauf von den Büchern Mose, sehen wir das als eine Art Heiligung, Weihung und eben als Ausdruck der Hingabe dient. Ja, wenn zum Beispiel die Söhne Aarons geweiht werden für ihren Dienst, dann ist es ein Zeichen, dass sie sich hingeben an diesen Priesterdienst. Jakob opfert dem Herrn. Und er wird, Kapitel 35, wiederkommen, genau in den Ort. Er wird einen Altar bauen, dort den Herrn anbeten, wieder einen Gedenkstein aufrichten, wieder eine Ölung durchführen und zudem noch ein Trankopfer bringen. Er opfert dem Herrn, Ausdruck seiner Hingabe. Und so nennt er diesen Ort, weil Gott da ist, Haus Gottes, Bethel. Und dieser Ort, ich habe es mir einfach ein bisschen angeschaut, quer durch die Bibel, ist ein Ort mit besonderer Bedeutung. Das könnt ihr gerne mal selber machen, gibt bei Bibelserver einfach mal Bethel ein und verfolgt diese Geschichte dieses Ortes. Es ist ein Ort der Gottesoffenbarung, der Gottesbegegnung, der Gottesanbetung. Viele Jahrhunderte hindurch lesen wir das. Aber dieser Ort wird später ein Ort der Götzenverehrung, wo fremde Götzen aufgerichtet werden. Aber dann, die Geschichte nimmt wieder eine Wendung, dann kommt der Mann Gottes und er spricht sich dagegen aus und spätestens dann bei Josia werden diese Götzen vernichtet. Sehr schön, wie dieser Ort sich durch die Geschichte zieht, das Haus Gottes, die Gegenwart Gottes. Kommen wir nun zu den letzten drei Versen, wo wir Jakobs Gelübde, Jakobs Versprechen sehen. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Neben seinen Taten legt er also ein Gelübde ab, durchaus üblich auch im Alten Testament, dass diese Art Versprechen gegeben werden, die meistens eben auch an Bedingungen verknüpft sind. Und dieser Vers oder Vers 20, 21 sind eigentlich ein Echo der Verheißung in Vers 15. Ja, ist fast nahezu identisch, was Gott dem Jakob zugesprochen hat, was Jakob nun für sich in Anspruch nimmt. Aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen und vielleicht ist es für euch auch störend, dieses Wort wenn. Wenn, dann. Wenn ist ja eine Bedingung oder an eine Bedingung geknüpft. Wenn etwas passiert, dann. Und dann fragt man sich doch, nach dem, was Jakob jetzt alles erlebt hat, startet der jetzt nicht voll durch? Warum bringt er das erst noch in eine Beziehung? Wenn Gott das wirklich tut, dann erst mache ich das. Dann soll der Herr mein Gott sein. Manche haben ja versucht, mit einem sprachlichen Kniff, sage ich mal, dieses Wort wenn durch ein weil zu ersetzen. Weil Gott das alles tut, mache ich das. Also zeigen, ja, er ist dankbar, er ist jetzt ausgedrückt, zeigt Jakob, das tut Gott alles, also ist er jetzt mein Gott. Ich habe ein bisschen geforscht, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man auf dieses Wort kommt, vielleicht mit einigen Umwegen über das Wort das und wie auch immer. Ich denke, so einfach ist es nicht, dass man das hier ersetzt. Und dennoch möchte ich nochmal die Frage stellen, warum knüpft er das jetzt hier an diese Bedingung? Sollte es hier nicht um Hingabe gehen? Sollte er nicht jetzt voll durchstarten? Nun, wir sehen, Jakob nimmt erst einmal diese Begegnung mit Gott ernst. Gott ist mit ihm, er nimmt das ernst, er knüpft darum diese lebensverändernde Gelübde an sich und er sagt, wenn das wirklich so ist, dann ändert sich mein ganzes Leben. Das tut er ja schon. Jakob ist ehrlich. Er begegnet Gott. Er hat ihn ein Stück weit tiefer kennengelernt. Aber, so beschreibt es Charles Henry McIntosh in seinem Kommentar, Jakob war unfähig, die Wirklichkeit und Fülle der Gedanken Gottes zu begreifen. Er hat nicht begriffen, was das alles an Bedeutung hat und er geht nicht voll aufs Ganze. Wir werden sehen, er wird noch voll aufs Ganze gehen. Aber er zeigt mit dem Gelübde, ich klammere mich an Gott. Ich rechne ab jetzt mit Gott. Und wir sehen das schon in den nächsten Kapiteln, wie sein Leben sich immer mehr verändert und wie er mit Gott lebt, wie das in seinem Segen deutlich wird, wie Laban es sieht. Gott ist mit ihm. Gott behütet ihn auf seinem Weg, den er geht. Gott gibt ihm nicht nur Brot und nicht nur Kleidung, er gibt ihm viel mehr. Gott bringt ihn im Frieden zurück ins Haus seines Vaters. Er schließt am Ende Frieden, so wie er es hier sagt, im Frieden möchte ich zurückgehen. Er schließt Frieden mit Laban, er schließt Frieden mit seinem Bruder Esau und vor allem hat er Frieden mit Gott persönlich geschlossen. So hat Jakob hier diesen klaren Entschluss gefasst. Ich will, dass der Herr mein Gott ist. Und so richtet er diesen Gedenkstein auf und sagt, er, dieser Gedenkstein, Haus Gottes, das soll diese Stätte werden. Und zum Schluss sehen wir noch einen weiteren Aspekt der Hingabe, das ist der letzte Teil von Vers 22. Jakob möchte verzehnten. Er möchte hingeben, er möchte das, was er von Gott bekommen wird, hingeben. Man fragt sich, woher weiß der Kerl das? Nun, ich meine, die hatten noch 15 Jahre, Abraham, zusammen mit Jakob. Und Abraham hat ja diese wunderbare Begebenheit mit Melchisedek gehabt, wo es um den Zehnten ging. Vielleicht erinnert ihr euch in 1. Mose 14. Wir wissen es nicht genau, wie er darauf kommt. Aber er möchte es tun, das ist das Entscheidende. Er möchte sich Gott hingeben. Und dazu gehört auch sein Mammon, sein Geld, sein Besitz. Jakob hat diese Erkenntnis, dass alles, was er besitzt, was er bekommen wird, von Gott ist. Er hat es Gott zu verdanken und das möchte er zurückgeben. Und damit möchte ich dich zum Schluss fragen, was ist mit dir? Was ist deine Antwort darauf, als du Gott begegnet bist? Wie hast du geantwortet? Wie Jakob, wie Petrus? Die praktische Antwort ist, gebe dich deinem Herrn hin. Springe ab vom Festland dieser Welt und begib dich auf die große Weite des Meeres mit dem Herrn und das ist das Bild dazu, lass den Steuerknüppel deines Lebens los. Gebe Gott das Ruder, in den Bereichen, wo du es noch nicht getan hast. Gebe Gott das Ruder, gebe Gott den Steuerknüppel, dass er dich führt und leitet. Lass du los. Begib dich in seine Hand und sei bereit, deinem Herrn zu dienen, dich selber letzten Endes zu opfern, deine Zeit zu opfern. Sei bereit, deinem Herrn deine Kraft zu opfern, jeden Tag. Sei bereit, deinem Herrn auch dein Geld zu opfern. Was, mein Geld? Ja, auch dein Geld. Das, was du hast, ist letztlich von ihm geschenkt. Ja, du hast vielleicht dafür gearbeitet. Ja, du hast dich dafür eingesetzt. Aber es ist Gott, der alles gibt, der alles verwaltet. Und wenn du Kind Gottes bist, dann hast du wie Thomas, der Zweifler in deinem Leben, aber vielleicht auch einmal gesagt, mein Herr und mein Gott, du bist mein Gott. Und das ist dann eine neue Lebenseinstellung. Dann ändert sich so allgemein, wie Jakob das hier sagt, dann soll der Herr mein Gott sein alles, weil du bist eine neue Schöpfung. Jesus ist dein neuer Herr. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn er dein Herr ist, dann gilt es für alle Bereiche deines Lebens, dass du dich dem Herrn hingibst, dass du sagst, ja, in diesem Bereich, das soll auch dir gehören. Ja, auch da möchte ich mich von dir führen lassen. Hingabe an Gott bedeutet letzten Endes Hingabe in die Bereiche deines Lebens. Bei Jakob sehen wir zunächst diese allgemeine Hingabe, okay, dann bist du mein Gott. Und dann noch einen Teil als ein Beispiel für den Zehnten, für seinen Besitz, für das, was er bekommen sollte. Es sollte Gott gehören. Gebe Gott, gebe dich Gott hin, gebe dich deiner Familie hin und gehorche dort Gottes Anweisungen, indem du deine Frau liebst, indem du Ehrfurcht vor dem Mann hast, dich ihm unterordnest, indem du deinen Eltern gehorchst. Gebe dich bei der Arbeit hin, ohne Augendienerei, das heißt, nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef zuschaut, Kolosser. Gebe dich in der Schule hin, sei ehrlich. Lästere nicht über die anderen Schüler, sei vorbildlich. Gebe dich seinem Wort hin, es zu studieren und mehr von Gott zu erkennen, was dich mehr zu einer Furcht treibt und in der Folge dein Leben verändert. Gebe dich dem Gebet hin, es zu praktizieren, dich an Gott zu klammern, mit Gott im Gespräch zu sein. Gebe dich seiner Gemeinde hin und diene in seiner Gemeinde mit deinen Gaben. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass an der einen oder anderen Stelle du jetzt weißt, ja, an diesem Punkt, da bin ich irgendwie auf Abwege geraten. Das ist Mangelware da. Und ich möchte jetzt neu durchstarten mit dir, Gott. Nimm diesen Teil meines Lebens und führe du mich, leite mich. Du bist mein Gott. Bete ihn darum, dass er das tut. Und das ist keine Frage des Alters. Was soll ich euch sagen? Jakob war 77 Jahre alt. Da hat das so richtig erst angefangen mit ihm. Vielleicht bist du müde geworden. Bitte den Herrn neu um Kraft, um Weisheit, um Freude, um Liebe, mit ihm zu leben. Gebe dich ihm hin. Und wenn du jung bist, ist super. Geh los. Nimm deine Kraft, die du von Gott hast. Geh los und gebe dich dem Herrn hin. Gebe dich dem Herrn hin. Wie ein Timotheus, Vorbild in Wort und Tat. Und so sucht der Jesus Christus heute noch Menschen, die sich ihm völlig hingeben. Die ihm nachfolgen. Die sich in seine Abhängigkeit begeben. Die ihn über alles lieben und ihm dienen. Die ihr eigenes Ich verleugnen und nach seinem Willen fragen. Die ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm dienen. Die ihm bedingungslos und kompromisslos folgen. Die stets in seinem Wort bleiben. Die alles aufgeben, um ihm zu folgen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist etwas, was wir in Vollkommenheit nie erreichen werden. Machen wir uns nichts vor. Aber wir wollen auf diesen Weg gehen. Es ist der Weg, den wir gehen sollen. Es ist die Hingabe, die die Schrift beschreibt. Gott ist mit dir. Und so haben wir heute genau diese drei Aspekte gesehen. Über diesem Thema, Gott ist mit dir. Diese Sicherheit dafür liegt in seiner Gnade. Deine Haltung soll von Gottes Furcht gekennzeichnet sein und dann wird sich dein Leben ändern. Gebe dich dem Herrn hin. Darum gehe in die kommende Woche und wisse, Gott ist mit dir. Jesus hat es versprochen. Seine Gnade ist es, die dich durchträgt. Seine Gnade ist es, die dir das versprochen hat und die dich nicht alleine lässt. Lebe in tiefer Ehrfurcht vor Gott. Begreif immer mehr, wer du bist und wie er ist. Und lass dein Leben verändern immer mehr. Und so möchte ich schließen mit Psalm 46, dem Refrain aus diesem Psalm, wie eben schon erwähnt, der Luther-Psalm gewissermaßen, der ihn nochmal umgetextet und umgedichtet hat und auch vertont hat. Es ist so schön, die Verknüpfung zum Gott Jakobs. Und das soll als Zusage für dich sein, Psalm 46, Vers 8 und Vers 12. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Burg, ist uns der Gott, von wem Jakob. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Amen.